SWR Kultur. Lesenswert Feature.
Im Herbst 2020 erschien im Verlag Jung und Jung in Salzburg ein Buch mit dem Titel »Die Infantin trägt den Scheitel links«. Es wurde sowohl für den deutschen als auch für den österreichischen Buchpreis nominiert. Die Autorin war die damals 37-jährige Helena Adler. Kurze Zeit später befreundete sich unsere Autorin Sandra Hoffmann mit ihr auf Facebook. Sie hatte den Roman gelesen und war eingenommen von seinem Eigensinn, seiner sprachlichen Opulenz, seinem Witz und seinem radikalen Zugriff auf alles, was Herkunft, Heimat und Familie bedeutete. Menschen, die sie kannte, erzählten ihr von Helena Adler, die im echten Leben Stefanie Helene Prähauser hieß. Sie schwärmten von ihr, sie schwärmten von Steffi. Bis heute bedauert Sandra Hoffmann, dass sie Steffi Helene Prähauser alias Helena Adler nie getroffen hat. 2022 erschien Adlers neuer Roman, Fretten, nicht weniger laut und störrisch als Die Infantin. Doch dieses Mal war das zentrale Thema, neben Herkunft, Kindheit und Jugend, die Mutterschaft. Im Frühsommer 2023 sollte Helena Adler beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt lesen. Sandra Hoffmann hat sich darüber sehr gefreut. Sie wollte sie dort sehen und hören. Dann wurde Adler plötzlich so krank, dass ihre Teilnahme entfallen musste. Man hörte, sie habe einen Gehirntumor. Am 5. Januar 2025 starb sie in Salzburg. Wen habe ich da verpasst, fragte sich unsere Feature-Autorin Hoffmann. Und wie könnte sie Steffi alias Helena dennoch kennenlernen? Sie kam auf die Idee, sich die Abwesende erzählen zu lassen. Wer war Helena Adler? Wer also war Stefanie Helene Prähauser? Wer war die Steffi? Was bleibt von ihr? Sandra Hoffmann hat den Ehemann Thomas Stadler, die Mutter Juliane Prähauser, die älteste Freundin Julia Elisabeth Rönfeld und Helena Adlers Nichte Marie gesprochen. Genauso wie ihren Lektor und Verleger Günther Eisenhuber und die Schriftstellerin Birgit Birnbacher, die nicht nur Kollegin, sondern auch Freundin war. Hören Sie, aus meiner Grabesstille wächst ein Schwelgen. Helena Adler. Feature von Sandra Hoffmann.
Es hat einmal jemand über mich behauptet, dass ich eine Mischung aus Bauernbub und Schloss Esterhazy bin. Diese Bezeichnung hat mir ganz gut gefallen. Also das trifft auf meine Person wirklich ganz gut zu. Ich war vor 2 Jahren einmal in Budapest, also eigentlich das erste Mal, und habe mir dann gedacht, wow, diese Stadt entspricht mir schon ziemlich. Das ist so eine Mischung eigentlich aus Dekadenz und Schimmel. Und diese Ambivalenz trifft halt auch auf mich zu. Ich komme aus der Provinz, ich liebe und hasse sie.
Alle im Feature beteiligten Personen nennen Helena Adler bei ihrem Rufnamen: Steffi. Hier sprechen Julia, Steffis Mutter, und Birgit, ihre Kollegin und Freundin.
Sie hat ja eigentlich erzählt, eine Zeit lang, sie ist adoptiert.
Ja.
Von einer reichen Familie. Also,
wie, das hat sie irgendwie in der Schule erzählt? Oder?
Genau, in der Schule.
In der Schule. Ja.
Sie ist eigentlich, stammt eigentlich
aus Luxemburg,
vom Bauernhof, sondern aus einer reichen Familie aus Luxemburg. Und ja, weiter.
Ja, und ich weiß eigentlich gar nicht, warum ihr sie adoptiert habt.
So war es jetzt eigentlich. War's nicht komisch.
Ja.
War schon. Und man dachte, möchte sie jemand anderer sein, habe ich mir halt gedacht, sie ist halt nicht so einverstanden vielleicht mit dem Bauern-Dasein.
Aber das hat sie halt auch geschafft, man war halt trotzdem nicht auf sie böse. Du warst ja auch nicht auf sie böse.
Nein.
Weil sie hat das halt einfach dann erzählt.
Sie hat natürlich immer diese Art von Reibung erzeugt, um eben daraus wieder schöpferisch zu sein.
Ja,
genau. Ich glaube, das darf man auch nicht so psychologisieren.
Thomas Stadler, Steffis Ehemann und Vater ihres Sohnes Tizian.
Die ganze Namensetymologie war eigentlich erst wirklich mit dem Tizian dann ins Rollen gekommen. Sie hat es erklärt, als sie muss, sollte sie in Skandale oder irgendwelche Dinge verwickelt werden, das Kind schützen. in der Schule, in seinem privaten Umfeld. Also soll er nicht so heißen wie sie. Sie wollte aber meinen Namen annehmen, als wir geheiratet haben. Und aus dem hat sich ja dann auch Adler entwickelt.
Ah, Stadler und Adler.
Aber das hat sie dann aufgegeben.
Julia.
Sie ist zu mir hin und hat gesagt, ich bin die Steffi und ich habe einen Bauernhof. Und ich hätte dich gerne als Freundin. Und mir hat das halt voll gut gefallen. Und dann sind wir 8 Jahre nebeneinander gesessen in der Schulzeit. Und waren eben jetzt 30 Jahre sehr gut befreundet. Und sie war das Nachzüglerkind. Und die Eltern waren echt, also sehr fleißig. Es war halt dort normal zu der Zeit auch, dass man als Kind auf einem Bauernhof jetzt nicht die ganze Zeit halt überwacht wird. Also dass man da schon recht früh machen kann, was man will. Ja, die Mutter hat halt auch dort, oder die haben halt dort auch Wohnungen vermietet, die die Mutter betreut hat, und die haben keine Ahnung, wie viele Tiere gehabt, also Kühe, Schweine, Ziegen, alles Mögliche. Und die war halt eingespannt.
Allerheiligen prangt ans Friedhofstor und eröffnet die Gatterjagd im Gräberfeld. Die Dorfasseln und ihre Ehegatterer kriechen aus ihren Nischennestern und schlüpfen durch die Eisenstäbe auf totes Terrain. Der eiserne Vorhang gibt die Bühne frei für die alljährliche Nerzmantelshow. Prestige in der Friedhofsnische. Wer sich zeigt, der schickt sich. Was sich zeigt, das deckt sich. Es deckt sich nicht mit dem, was hinter verschlossenen Türen geschieht. Die Pelzmäntel weiden heute in voller Pracht auf offene Prärie und schnuppern frische Grabesluft.
Birgit Birnbacher, Kollegin und Freundin.
Ich glaube, sie hat das alles, auch dieses ganze Milieu und so, und das hat sie alles nur deshalb überlebt, weil sie sich da selbst wirklich an den Haaren herausgezogen hat, ja. Und von Kind auf im Grunde gesagt hat, ich bin aber großartig und im Grunde gehöre ich gar nicht daher. Und wenn ich schon da bin, dann erkennt es wenigstens, wie genial ich bin. Ja. So. Mhm. Und mit dieser Sturheit und dieser Kraft, glaube ich, hat sie das einfach auch alles so weit geschafft.
Also du meinst dieses Leben auf dem Hof?
Auf dem Bauernhof. Mhm. Und dann mit allem, was dazugehört zu so einem sozialen Milieu, was man da ist als Mädchen, was man da ist als Mädchen, das den Mund aufmacht, was man da ist als Frau, die attraktiv wird, was man ist als jemand, der nicht diesen Weg geht, der jetzt üblich ist. Und einfach diese ganzen Geschichten, die wir ja alle kennen, ich glaube, wenn sie da nicht so gewesen wäre, mit ihrem Temperament und ihrer Vehemenz, dann wäre sie da irgendwie untergegangen, in dem Sinn von, dass sie halt irgendwas gemacht hätte oder machen hätte müssen, was ihr dann alle machen.
Sie hat gesagt, sie hat einen großen Wunsch, das war aber wie, es war eine fiktive Behauptung, sie glaubt, sie ist Jüdin. Und sie wollte natürlich auch südländisch wirken. Sie hat immer mit Stolz behauptet, sie wurde in Italien als Italienerin zugeordnet, in Spanien als Spanierin. Meine Großmutter ist ja Schriftstellerin, die alle ihre Bücher um das Problem der Adoption herum geschrieben hat, die im Pflegekind war. Und eigentlich in all ihren Romanen hat sich immer herausgestellt, dass sie zu der Familie, bei der sie wohnt, nicht gehört. Die Steffi hat von sich dann immer gesagt, das ist genau ihr Schicksal. Sie glaubt auch nicht, dass sie aus dieser Familie stammt. Hat es aber gewusst, dass das genetisch stimmt, dass sie dort dazugehört, aber dass sie sich von ihrem Horizont und von ihrer Begabung her dort nicht wiederfindet. Und das ist Fakt.
Mich hat es halt voll fasziniert, dass sie einen Bauernhof hat und dass sie machen kann, was sie will. Für mich war die so eine Pippi Langstrumpf. Und bei mir war halt alles
Kressebrot.
Kressebrot, ja genau. Also
kommt man schon ein bisschen aus einer anderen Welt. Und, und das war echt voll spannend.
Günter Eisenhuber, Ihr Lektor.
Also jedenfalls kann ich mich erinnern, das kommt mir heute ein wenig komisch vor, aber ich kann mich erinnern, dass wir über die unter Anführungszeichen realen Grundlagen dessen, was in der Infantin erzählt wird, und das ist ja eine Herkunftsgeschichte und eine Familiengeschichte, absolut, nie gesprochen haben. Mhm. Also ich habe, mir hat der Text sozusagen nie, kein einziges Mal sozusagen provoziert, sie zu fragen, ja, aber wie verhält sich denn das wirklich mit dem Vater? Und wie verhält sich denn das wirklich mit der Mutter und den Schwestern?
Bitte. Danke.
Und ich habe da das große Bild da von ihr.
Wer hat das denn gemacht?
Der Thomas. Alles der Thomas gemacht. Das stand bei ihrem Abendgebet und Rosenkranz in der Kirche. Und er hat es mir geschenkt. Und ja, es ist etwas groß, aber ich mag es, ja.
Also auf dem Bild hat sie ja diesen Scheitel. Also ja. Die Infantin trägt den Scheitel links, wie ihr.
Ja, ja. Genau.
Und große Ohrringe.
Ja. Fast immer große Ohrringe.
Und lange, lange Wimpern.
Ja, zur Wimperklimper musste sie fahren, manchmal nach Straßwalchen. In so einem Ort, wo sie auch unterrichtet hat, zur Frau Wimperklimper.
Und Frau Wimperklimper hat diese langen Wimpern gemacht?
Die hat die langen, die überlangen gemacht. Und Steffi hatte eh lange, aber sie wollte extra lange haben.
Also auf dem Foto hat sie extra lange.
Ja.
So hat die Steffi geliebt und gemacht, ja. Dick aufgetragen, ständig übertrieben, ruhig über den Rand, gern auch über die Grenzen des Geschmacks, des guten Geschmacks. Kein Problem. Hauptsache echt, Hauptsache Leidenschaft, Hauptsache draufhauen.
Vor 6 Stunden schon hat die Kirchenuhr 7:30 geschlagen und die Berghex ist noch nicht da. Die Berghex ist meine Mutter, wie manch andere Hexen behaupten. Die Gräbersegnung schreitet voran und wir zur Seite, damit der Prediger nicht über gestellte Beine stolpert. Wir, meint eine zerrüttete Großfamilie, mit den üblichen Andächtigen und allem, was dazugehört, jung, alt, verschwistert, verschwägert, geschwängert, zerstritten, geschieden und hinscheidend, die sich einmal im Jahr selbst zu Grabe trägt und Stiefmütterchen pflanzt, um die Kinder der Toten zu provozieren. Diese Familie tanzt auf vielen Begräbnissen gleichzeitig. Nur jetzt stehen alle gemeinsam am selben Vorort. Doch eigentlich ist man schon weit weg und schweift ab, Schwänzchen in die Höhe, Köpfchen in den Sand. So heißt es bei unserem Land, wenn man überleben will. Und ich will überleben. Noch. Deswegen mache ich mich schnell vom Leichenacker.
Ja, aber das war natürlich in der Lektoratsarbeit ist das manchmal eine Herausforderung, weil es natürlich da oft auch darum geht, die Dinge sozusagen in Balance zu bringen, die Dinge in eine Ausgewogenheit zu bringen, Gewichtungen, zu schauen, dass Gewichtungen harmonisch verteilt sind. Also, wie soll ich sagen, nach einem klassischen Ideal zu arbeiten, oder?
Alle Stile durch, alle. Dann hat sie bald beschlossen, sie tragt nur noch Perücken. Genau. Dann war es halt einfach zuerst mal ganz weit alles, dann war es ganz knapp, dann war es durchsichtig, Unterwäsche, einfach Stiefel,
ja.
Einfach wild. Weil ich meine, hier ist es schon echt sehr ländlich.
Ja, klar.
Das ist,
ja.
Und da hast du ja auch nie was gesagt. Du hast ja dir nie...
Na, was hätte ich da gesagt?
Dann ja, andere hätten schon was gesagt. Ja.
Steffi konnte mit all diesen Identitäten spielen, natürlich war sie die Infantin und auch die Prinzessin. Und sie konnte Lolita und sie konnte Grand Dame.
Marie, Steffis alias Helena Adlers Nichte.
Also eben oft, wie sie sie hergerichtet hat oder wie sie sie gegeben hat, das war ja einfach außeralltäglich irgendwie. Und trotzdem hat es für mich als Kind sehr viel Sinn gemacht, dass sie so ist. Also ich habe irgendwie, ich habe mir vorher die Frage gestellt, ob ich sie irgendwie als Künstlerin wahrgenommen hätte als Kind. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, wenn ich sie jetzt kennenlernen würde, würde ich es wahrscheinlich ganz anders wahrnehmen. Dann wäre ich wahrscheinlich so, wow, sie ist irgendwie, eben, sie ist so voll die Kunstfigur oder sie stellt sich so und so dar oder sie drückt sich so und so aus. Aber damals habe ich das, glaube ich, nicht so analysiert, sondern ich habe es einfach auf mich wirken lassen und war irgendwie einfach, habe sie einfach hauptsächlich als ganz, ganz herzliche, liebe Person kennengelernt, sehr bestärkend.
Die Steffi hat kein Talent gehabt zur Verstellung, also zur Camouflage vielleicht, aber zur Verkleidung, aber nicht zur Verstellung. Und meiner Einschätzung nach hat sie überhaupt kein Interesse an Verstellung gehabt. Also friss oder stirb, glaube ich, das war das Motto. Mhm. Also oder habt's mich gern, hätte sie gesagt. Mhm. Genau, habt's mich gern, so wie ich bin. Und das hat sie natürlich auch ein bisschen provoziert, diese Reaktion.
Alles, was Kitsch war, war ja sehr recht. Das kannte ich vorher nicht. Ich war ja eher von der Ästhetik auf Reduktion. Sie hatte den einen Stuhl, da saß sie zum Schreiben, sie hatte das Sofa.
Sie saß im Stuhl, im Sessel zum Schreiben?
Ja.
Also sie saß nicht am Tisch oder so?
Nein.
Genau. Hat sie auf dem Laptop oder von Hand geschrieben?
Am Laptop. Aha. Aber im Zimmer davor war ein Bett und die Haupthaltung war im Bett liegend. Oder eben dann, das war das zweite Zimmer, da war es ruhig, sitzend. Aber sie hatte noch so einen Schemel davor, Beine angewinkelt und den Laptop auf den Knien.
Mein Lektor hat die ersten 20 Seiten von meinem Roman gelesen und hat mir dann geschrieben, hey, das ist Anti-Heimat-Literatur im Punk-Modus.
Das waren kein 20 Seiten vielleicht, nicht mehr. Das Ding hatte einen sehr auffälligen Titel, an den ich mich nicht mehr genau erinnere, aber auch jedenfalls auch einen Titel, bei dem er aufgemerkt hat. Und dann habe ich das gelesen, mit einigem Interesse gelesen, und ich war sehr angetan, sehr überrascht von dem Ton, den dieses Manuskript angeschlagen hat, und habe dann einfach, das war am Anfang November 2017, der Steffi ein erstes E-Mail geschrieben mit der Frage und Bitte, mir mehr zu schicken oder wenn möglich das vollständige Manuskript. Und die Antwort hat mich dann mindestens so überrascht wie das Manuskript selber, der erste Text, den ich gelesen habe. Die Antwort war, es gibt nicht mehr. Es gibt einfach nicht mehr. Und die Idee war, dass sie offensichtlich an einem Punkt ist, wo sie jemanden braucht, der ihr sagt, ja mal, lass das ist nichts. Oder jemand, der ihr sagt, so könnte das Ganze sein, wenn das ein Teil davon ist. Oder sie hat es sehr, sehr eilig.
Fresst Wölfe und werdet einträchtig. Würde ich der Mutter und ihren Tarantentrutschen gern in die Pomadengesichter schreien, damit ihre Zwietracht darüber vergeht, dass sie zu früh trächtig wurden, weshalb sie ihren Töchtern aus Neid auf die noch unversaute Jugend und Jungfernschaft jedes Liebesabenteuer missgönnen. Schon schwelgen die gebenedeiten Drahtschweiber wieder in alten Geschichten und zerreißen sich die zuckrigen Schlemmermäuler über diejenigen, denen es noch schlechter geht als ihnen. Ach, wie schön ist es, das eigene Leben mit dem Leid der anderen aufzuwerten. Geteiltes Leid ist halbes Leben und doppeltes Leid halb gewonnen. Da werden ganze Biografien zerkleinert, Begrabene werden exhumiert, Überlebende werden bestattet, Verlebtes wird mit den Füßen umgedreht wie totes Getier. Die Auferstehung wird entmystifiziert. Letzte Geheimnisse werden ins Licht gezerrt, letzte Willen diktiert, Treue würde gebrochen, Gräben aufgerissen, nichts bleibt verborgen. Ihr größtes Fest ist es, Leute auszurichten, Wo gelästert wird, stoßen Laster zusammen. Ein Frontalzusammenstoß der Sünden. Bei uns im Dorf ist der Landarzt von seiner Schweigepflicht entbunden. Das Bankgeheimnis wird gehandhabt wie das Beichtgeheimnis und schwankt nach Gutdünken, God will oder Goodwill, je nachdem, wie oft man sich auf den heißen Stuhl des Pfarrers manövriert.
Sie hat mir alles vorgelesen, also eben Manuskript. Ja, ich habe gesagt, ja, wenn du das schreiben willst, dann schreib es.
Toll.
Ja.
Du bist ja gar nicht so unähnlich, gell, der Steffi, stimmt das?
Was?
Habe ich manchmal das Gefühl.
Manchmal ein bisschen.
Nicht nur, weil die Augen schlecht, sind so gleich, gell?
Ja, das ist, was nicht, ein bisschen, gell?
Und du hast an keiner Stelle gesagt, ich will nicht, dass du das schreibst.
Nein, habe ich eigentlich nur, da habe ich ja die Freiheit gelassen.
Toll.
Ich habe mir gedacht, die Leute wissen ja nicht, was stimmt, was nicht stimmt. Natürlich im Dorf ist schon dann, nach der ersten Lesung war das schon ein bisschen heftig. Im Dorf ist ja, viele haben sie gar nicht einmal gecheckt. Und die haben das so für bare Münze genommen. Ja. Ja. Und wie geht's dir da damit? Wie hältst du das aus? Das lässt sich mir von meinem Kind nicht gefallen.
Und das, was du sagst, mit dieser Direktheit und dieser Weigerung, etwas zu konstruieren, genau, das ist eben genau das andere Wichtige an ihrer Literatur, glaube ich, dass sie das einfach nie gemacht hat. Das speist sie einerseits aus diesem vollkommenen Bewusstsein darüber, dass sie das interessanteste Objekt ist, das in diesem Universum gibt. Ja? Wirklich, die Steffi auf einzigartige Weise, das hat sie einfach so gesehen. Ja? Ihr Leben ist der Gegenstand ihrer Literatur. Die Steffi hat nie überlegt, ob das irgendjemanden interessiert.
Also ich habe offenbar nach ihrer Motivation, nach ihrem Antrieb für das Schreiben gefragt, weil das aus diesen wenigen Seiten irgendwie wenig hervorgegangen ist. Und da hieß es dann, meinen Sie die Motivation, den Antrieb der Infantin, mit der sie sich sehr identifiziert hat, des Infantenkindes oder der Infantenkaiserin? Sie will leben, sie möchte überleben. Das ist, wie gesagt, Jahre vor der Diagnose. Ich habe dann offenbar auch gefragt nach dem Ernst, der bei allem Witz in diesem Text steckt. Und da schreibt sie, welchen Ernst meinen Sie? Einen intellektuellen Ernst oder einen existenziellen? Der Existenzielle ist immer da. Die Infantin hat nur gelernt, durch bitterbösen Galgenhumor zu überleben. Das Überleben, das Bestehen in diesem Leben, darum kämpft sie täglich. Die Infantin ist dem Tod immer näher als dem Leben, weil sie alle sieben Todsünden stark ausgeprägt in sich trägt.
Ich habe diesen Text gelesen und habe sofort gedacht, wie du sagst, aus dem gleichen Milieu kommend, ich weiß ja auch ganz genau, was da alles nicht drinnen steht. Ja. Also es ist, natürlich spüre ich auch diese Schonung, die sie diesen Figuren zuteil werden lässt, ja. Weil so wie immer in der österreichischen Literatur ist ja natürlich diese soziale Wirklichkeit noch um ein Vielfaches schlimmer, ja, und tragischer und brutaler und grausiger, das kann man ja gar nicht hinschreiben, weil das glaubt einem ja kein Mensch. Und so das habe ich gedacht und das hat mich so vereinnahmt für sie und gerührt, dass sie das mit so einer Kraft macht und zugleich diese Liebe hat und diese Sanftheit.
Aber ich finde ja, dass man manchmal so, wenn man das liest, dann ist man manchmal so, wow, okay, da habe ich nicht erwartet, dass man so weit gehen wird oder so, oder dass man das so aussprechen wird oder halt niederschreiben, also so, ja, irgendwie schonungslos, würde ich sagen. Und genau, aber ich weiß nur, mit ihrem Humor war ich auch so, hui, das ist wirklich einfach ein ungewöhnlicher Humor, aber es macht ihr voll Spaß und sie hat es aber immer dann so sympathisch wieder übersetzt. Also sie hat eigentlich auch aus jedem ernsten Thema oder aus jedem ekligen Thema oder so, hat sie irgendwie was Lustiges gemacht, das habe ich schon.
Aber es hat ja keinen Plan zu einem Buch gegeben, geschweige denn zu einem Roman. Es hat nicht die Überlegung von einer Handlung gegeben. Es hat nicht die Überlegung dazu gegeben, wie das alles werden und sich zusammensetzen kann. Das habe ich im Grunde mit ihr machen müssen. Ihr hat da einfach auch ein bisschen die gestalterische Kraft gefehlt oder die gestalterische Fantasie, beziehungsweise sie hat eigentlich das Interesse gar nicht gehabt an einem Buch.
Sondern an der Sprache? Oder?
An der Sprache, am Schreiben, am Moment des Schreibens, an dem Impuls. Der Impuls ist dann auch immer versiegt. Dann war sie irgendwie nach 2-3 Stunden heute wahrscheinlich, nehme ich einmal an, vermute ich, erschöpft. Und das, was dabei als Ergebnis herausgekommen ist, hat sie dann ja auch nicht bearbeitet, sondern eigentlich immer sofort mir geschickt.
Aber was uns wahnsinnig fasziniert hat, auch den Tizian, wenn sie dann in den Flow gekommen ist, dann war sie komplett unerreichbar. Also das war wirklich eine Fähigkeit, für die ich sie immer bewundert habe.
Das war so. Die Geschichten waren natürlich immer ein bisschen grenzüberschreitend.
Ja. Voll.
Aber man hat nicht das Gefühl gehabt, sie will jetzt... Es gibt ja Leute, die sind so grenzüberschreitend, weil sie jetzt gerade provozieren wollen.
Ja, nein.
Aber sie war halt einfach so.
Sie hat das einfach lustig gefunden und im Schreiben, sie hat ja wirklich im Lektorat, sie hat ja einfach die große Leidenschaft einfach dafür gehabt, jeden noch so schlechten, geschissenen Schmäh hinzuschreiben. Egal wie unwitzig und wie gestört der war, sie hat ihn einfach machen müssen. Und wenn mir dann gesagt hat, bitte Steffi, Sport, also das so das peinlich und so, nein, ihr taugt ja, ich finde ihn einfach gut, der muss da jetzt hin und so. Also dieses über den Rand malen und das hat sich so richtig mit dem Edding.
Ich hole kurz zum Gegenschlag aus, schiele nach dem Schürhaken neben dem Holzofen, mit dem mühelos ein Scheitel durch ihre gefärbten Glutnester gezogen wäre, während ein eiserner Ellbogen spielend über ihr Zahnklavier führe und ihnen alle weißen Keramikhauer aus ihrer Verankerung schlüge. Ihr mit euren Palliativgesichtern, schrei ich. Eine Gradage könnte man daraus fabrizieren, eine Schicht nach der anderen mit dem Stecheisen abkratzen, eine Horrorgeschichte nach der anderen mit dem Beitel freilegen, ihr mit euren scharfen Franzbrandweinen, euren Seppen und den Seppukus, die sie euretwegen begehen. Ihr seid die Grandscherben, mit denen sich andere die Pulsadern aufritzen, der Prototyp jeder Berchtenmaske, so Herz und Hirn deformiert, dass an jeder Ziegenbock Reis ausnimmt. Euer Leben ist doch längst verjährt, ihr Nichts dahinter. Du bigotte Brunzhilde, die du dich unterm Herrgottswinkel verkriechst, während du dich am Niedergang der anderen ergötzt. Du erhabene Josephine, die du der anderen nur überragst, weil sie ständig ihre Köpfe zusammenstecken. Du neunmal kluge Adelgescheid, die du deine rheumatischen Gedanken mit geflochtenen Zöpfen garnierst. Du unheilbringende Drehtermine, die du mit deinem Fensterblick auf moralische Fehltritte lauerst. Du selbstgerechte Ehrenfriede, du aufschäumende Gerlinde, du hochmütige Heil- und Hildetrutsch, du unbeugsame Dickschädelgard, beispiellose Dorfdenunziantin, du militante Möchtegerde, du scheinheilige Bescheidelinde, die du heimlich die Speis leer frisst, sobald die anderen schlafen gehen, du Relikt, Resi, Retterin der Übriggebliebenen, die du mit allen Resten vorlieb nimmst. Du Suhl, Traut, Sichtrude und Leidelinde. Du spielverderbender Gertrudhan, du dauernörgelnde Stören, Frieder, du heimliche Ingrind und Ingrant. Du schauspielende, keine Waldtraut, du edel trau mich nicht, du hodenlose Hitlerricke.
Ihre Texte finde ich habe das auch oft gesagt, ich finde, die sind dort am stärksten, wo sie sozusagen die Dynamik aus sich selbst gewinnen. Also wo sie nichts erzählen wollen oder sich an nichts irgendwie entlanghangeln wollen, sondern wo sie die Dynamik, den Antrieb aus sich selbst gewinnen. Und das sind dann so Formen von wie Tiraden, Litaneien, Listen, Beschimpfungen, Aufzählungen, die sich dann natürlich immer steigern. Da war sie am besten, finde ich. Aber auch da hat sie kein Maß und kein Ziel gekannt. Also eine Aufzählung im Schreiben der Helena Adler kommt nicht mit 2, 3, 4 Elementen aus. Also 3 ist ja das Klassische, oder? Das sind auch nicht 7, das sind dann 15, 20. Das verselbstständigt sich dann ständig. das kriegt dann so einen eigenen Furor, der sich sozusagen, das kann gar nicht aufhören, sich zu drehen. Und ich habe das dann immer reduzieren müssen. Zum Teil ist mir das gar nicht so leicht gefallen, weil ich selber zum Teil ungern auf etwas verzichtet habe. Aber ich habe dann auch gemerkt, man kann das reduzieren, selbst bei einer Aufzählung, selbst wenn das 20 Elemente hat und man reduziert das auf 5, hat man immer noch das Gefühl, diese 5 sind überschäumend, diese 5 sind immer noch 20.
Also bei mir hat Sprache oft den Charakter eines Kontens gegen die Welt, also gegen, es ist ein sich auflehnen gegen den Status quo. Also bei mir ist der Impetus, der Antrieb, kommt meistens von einer Art Weltenzorn, Existierzorn, Ablebezorn.
Und sie hat das geliebt, oder wie?
Sie hat das geliebt, diese Kartoffel.
Bis sie Mutter geworden ist. Auf einmal war nur noch alles gesund. Also wirklich die Einkaufsliste hat sich geändert von 12 Schlagobers und Sahne und Butter und Lachs und halt einfach alles nur, also wirklich nur ungesund und Fett und Süßigkeit und Cola. Bitte, was haben die Cola getrunken? Na, literweise. Und alles einfach rausbraten in Fett und auf einmal, boah, so zum Frühstück hat sie mir gemacht, Ölfondue, kannst du dich erinnern? Ölfondue und zur Nachspeise hat es gegeben Ananas, also so ein Schokofondue.
Wenn sie hier zu Besuch war, in der Faschingszeit zum Beispiel, sie hat immer was mitgebracht, wenn sie gekommen ist, meistens Süßigkeiten. Wenn sie Faschingskrapfen gebracht hat, dann hat sie nicht den klassischen Faschingskrapfen gebracht mit Marillenmarmelade, den man kennt, den jeder mag. Sie hat abartige Kreationen von Faschingskrapfen gebracht und Vanillesauce mit Schokoladensauce. Das war für mich immer so ein gutes Beispiel dafür, dass ihr der gute Geschmack einfach überhaupt nicht wichtig ist. Überhaupt nicht. Weder bei Literatur noch bei Kleidung noch bei Witzen, noch beim Humor. Witze hat sie dann gut gefunden, wenn sie weit über jeder Geschmacksgrenze waren. Also ja, über alles andere konnte sie bestenfalls lächeln, also, aber nicht lachen. Und das habe ich sehr schön gefunden. Ja.
Und ich habe oft ja so, du Steffi, so kannst du nicht reden. Nicht, dass die Leute ein falsches Bild von dir haben, weil sie war wirklich so gescheit und war so, hat gesagt, das kommt halt nicht so rüber. Ja. Ist mir wurscht. Und hat halt einfach oft eine Tafel unterhalten und war halt, wie sie war, wie sie war. Wie es ihr gerade passt hat.
Ja.
Und war halt echt voll authentisch. Und mich hat das manchmal so nervös gemacht, weil ich mir dachte, die ist irgendwie doch, kann man nicht bändigen irgendwie. Ich meine, sie war jetzt nicht unangenehm oder so, wirklich, aber
sie hat halt auch alle gewonnen. Waren ja die Leute immer erleichtert, dass endlich jemand, also natürlich in dieser ganzen Naturgewalt, gleichzeitig auch wieder normal ist. Einfach Mensch. Und ohne diese ganze, die hat das überhaupt nicht respektiert, die Steffi, ob da jetzt jemand einen Anzug trägt oder ihr einen Preis gibt oder den Preis nicht gibt, das war ihr komplett wurscht. Sie war sowieso der Meinung, sie hat den verdient.
Nein, in jedem Fall.
Also die erste Lesung, die ich mit ihr, das war in dem ersten Jahr, als wir uns kennengelernt hatten, im Literaturhaus. Aber da hat sie wirklich gearbeitet an ihrem Outfit. Sie wollte das. Sie hat dann meistens ein neues Kleid gekauft, die Schuhe auch immer wieder mal, aber sie hat dann dieses Posing vor dem Spiegel, das war stundenlang, immer wieder, passt das so? Und ich habe gesagt, du kannst überall hingehen, aber wieso auf eine Lesung? Auf der Lesung sitzen die Autorinnen mit Pulli und
Turnschuhen.
Genau, die wollen auf irgendwie ganz salopp, aber auf jeden Fall nicht auf Fashion Week Paris machen, ganz sicher nicht. Aber das war sie.
Die hat wirklich zum Teil so tolle Angebote gekriegt, die sie auch sicher halt gern, also Lesungen, die sie gern gemacht hat, Aber wenn das irgendwie mit der Schlafenszeit von ihrem Kind kollidierte, dann war es für sie klar, dass sie da nicht hinfahrt. Oder dass, wenn sie eingeladen wird, war es immer so die Bedingung, ja, mit meinem Mann und mit meinem Sohn. Weil sonst geht es leider nicht. Und für uns halt unverständlich, weil wir uns dachten, ich bin nicht in der Branche, aber ich weiß halt, das ist diese Sachen, diese Preise, für die sie zum Teil nominiert war, das war halt nicht irgendwas.
Aber sie war, glaube ich, so als Leidenschaft Mutter.
Ja.
So quasi.
Sie war die Überklucke.
Sie war die Schaumutter.
Also erlebt ihr als Mütter so?
Na, total. Ja.
Und es gibt Momente, in denen man sich vielleicht denkt, wow, die Welt an sich empfinde ich als schön und das Schönste darin ist die Liebe zu den Liebsten. Aber auch gleichzeitig ist der Schmerz halt darin, dass man weiß, dass das Wichtigste, das mir gegeben wurde, das wird mir auch wieder weggenommen. So.
Ja, sie hat versucht, über diese Zumutung hinwegzukommen. Das ist, ich glaube, in Fretten beschreibt sie das einmal genau so, wie sie das auch oft erzählt und empfunden hat, mit ihrem Muttersein. Oder also diese Zumutung, dass man ertragen muss, dass die Liebe, die man empfindet zu dem Kind, irgendwann zwangsläufig aufhören muss durch den Tod. Ja. Das war für sie die allergrößte Zumutung unserer Existenz.
Sie hat bei ihrer Hochzeit, wie viele Leute hat sie eingeladen? 170 Leute. Und um 7:30 am Abend, also wirklich 19.30 Uhr, nimmt sie mich beiseite und sagt so, nur dass du es weißt, ich werde jetzt heimfahren. Und ich so, okay, wann kommst du wieder? Gar nicht. Ich habe gesagt, du hast 170 Leute eingeladen. Was heißt, du kommst nicht mehr? Mein Kind will ins Bett. Ich habe gesagt, du kannst nicht von überall her die Leute einladen und abhauen. Genau. Ich kann machen, was ich will, so auf die Art. Die hat sie schon noch Bescheid gesagt, dass sie abhaut, ja. Und hat gesagt, ich kann ihn am besten ins Bett bringen, ich fahre jetzt. Und ich war wirklich fassungslos und habe gesagt, du, ich habe eine Babysitterin bis 2 in der Früh. Also ich habe mir gedacht, das ist ein Scherz, aber jeder, der sie kennt, hat natürlich gewusst, das ist so. Und dann sind wir so am Tisch gesessen und gesagt, die Braut ist jetzt weg. Sollen wir jetzt vielleicht in die Stadt fahren, fortgehen, weil wir haben alle einen Babysitter, passt, das machen wir. Und haben halt dann separat dann auch die Hochzeit von denen gefeiert, weil die hat einfach so ihren Plan gehabt. Und den hat sie durchgezogen und eben der Tizi war halt an erster Stelle. Und wenn
bei Lesungen, bei Lesungen.
7:30 der geht ins Bett.
Wir waren da eingeladen, da ins Schlierbach. So, da ist sie noch runter und hat gesagt, hat den Saal noch unterhalten und jetzt ist aber Schluss. Jetzt gehe ich ins Bett mit dem Tizi.
Ja, wenn sie überhaupt wohin gefahren
ist. Wenn sie wohin
gefahren ist, ist sie ja gar nicht gefahren. Also meistens
hat zum Beispiel. Hat Lesungen abgesagt, wirklich. Interessante Lesungen abgesagt.
Ja, oder Longlist Deutscher Buchpreis, wir beide nominiert. Hamburg.
Ja, ich war so gern
gefahren. Also nach Hamburg, das ist jetzt nicht so weit.
Es gab einen Moment, ich glaube, das war bei der Infantin.
Beim ersten Buch,
das wir zusammen gemacht haben, das irgendwie ein ziemlicher Erfolg geworden ist. Die Kollegin von der Presseabteilung hat mich kontaktiert und hat mir gesagt, ich soll mir die Süddeutsche kaufen. Das ist eine Rezension des Buchs drin. Ich habe mir die Süddeutsche gekauft, die war irgendwo unterwegs, die sehr, sehr gut war, mich sehr gefreut hat. Und ich habe ihr dann eine Textnachricht geschickt, sie soll sich doch bitte die Süddeutsche kaufen. Und dann kam die Frage zurück, was ist die Süddeutsche?
Ja, sie hat gesagt, du, ich werde den Bachmann-Preis gewinnen. Und dann habe ich ganz am Anfang gesagt, das will jeder 10. Ja. Österreicher, wirst du wahrscheinlich nicht. Und einfach, ich weiß nicht, ist das österreichisch oder ist das, das war nicht aus einem Neid raus, sondern ich wollte einfach nur sagen, hey, bleib am Boden.
Ja, ja, du wolltest das normalisieren, voll. Natürlich. Aber sie war wirklich, also so zum Beispiel Deutscher Buchpreis, wenn wir vorhin geredet haben, hat sie gesagt, das ist das Mindeste. Ja. Also das findet sie überhaupt nicht die Frage. Es war nicht so ein Witz, aber zugleich total ernst gemeint, der Größenwahn. Also sie war wirklich davon auch so überzeugt.
Und sobald man aber ihr gegenüber gesessen ist und sie das so eben argumentiert hat, warum ihr eben was zusteht und warum sie das gut findet und warum man an sie glauben soll, und das war halt eben auch an einer Tafel mit 20 Leuten, war dann jeder so,
stimmt,
ja, eigentlich stimmt. Mhm. Weil sie so, schau, ich habe mir das erarbeitet, ich komme aus einer Bauernfamilie, niemand hat mir es gelernt, ich wollte dies, ich wollte das und Ding. Und dann habe ich gedacht, eigentlich Mädel, Hut ab.
Also ihr Größenwahn war einfach herrlich. Also das war.
Aber sie hat sich darin ernst genommen.
Ja, ja. Das war jetzt nicht nur gespielt. Das war jetzt nicht nur, natürlich war es nicht nur ernst. Klar, keiner kann mit vollem Ernst sagen, er gewinnt den Literaturnobelpreis. Noch dazu, wenn er nicht einmal ein Buch veröffentlicht hat, geschweige denn geschrieben hat. Aber sie hat sich darin ernst genommen. Aber es war einfach auch ein Ausdruck von einem sehr starken Willen. Und sie hat sie sicher nicht gesehen als jemand, der kleine Brötchen backt. Sie wollte einen großen Erfolg und einen lauten Erfolg. Und sie wollte auf die Pauke hauen und sie wollte... Genau, sie wollte den Literaturnobelpreis und keinen kleineren.
Und in der Vorbereitungszeit auf Klagenfurt hat sie das unglaublich beschäftigt und verletzt, dass sie in unterschiedlichen Rezensionen oder gerade von bestimmten Kritikerinnen Kommentare gekriegt hat, die sie überhaupt nicht wegstecken hat können. Und das hat sie unglaublich beschäftigt, fast in einer ja, wirklich repetitiven, wo ich schon gesagt habe, bitte, also entweder du hörst auf damit oder du musst es irgendwie mit unserer gemeinsamen Psychiaterin besprechen, weil wir haben die gleiche.
Das hat sie nicht gut nehmen können. Und sie hat sich wahnsinnig aufregen können über das, was in Rezensionen steht. Man hat sie auch nicht dazu bringen können, das sozusagen als Spiel unter Erwachsenen zu sehen. Man hat nicht sagen können, komm, Steffi, du hast jetzt irgendwie 10 sehr, sehr gute, wichtige Besprechungen bekommen. Jetzt ist in der 11. ärgert dich irgendein Detail, lass es gut sein. Das konnte sie nicht. Ne? Das konnte sie nicht. Sie hat dann sofort Voodoo betrieben. Sie hat mit einzelnen Rezensentinnen und Rezensenten, vor allem Rezensentinnen, so Voodoo betrieben. Also sie hat die dann bestraft, indem sie denen Nadeln in irgendwelche... Ja.
Puppen.
Ja, genau. Ja.
Also ja. Sie hatte Puppen und hat dann...
Genau, ja. So hat sie es mir beschrieben. Ja. Das waren dann sozusagen Feinde auf Lebenszeit, waren das dann für sie...
Erschreckend, wenn man jetzt ihre Sachen liest, mit dem Wissen, was sie halt alles vorhergesagt hat. Das klingt jetzt blöd, aber ich bin euch wirklich nicht eigentlich so angekocht. So. Aber das sind so viele Passagen dabei, die sind einfach, das ist einfach wirklich, das ist erschreckend. Man mit diesem Gnom im Kopf, immer links dieses Problem und in diesem Kopf, also einfach über Menschen mit einem Tumor im Hirn und dann allein das, weiß nicht, was wir jetzt bei der letzten Lesung gelesen haben, da schreibt sie halt ein Buch fast über ihre Liebe zum Thomas und beschreibt halt die Sachen, die sie erlebt hat im Hospiz und einfach beschreibt es so.
Im ersten Buch?
Ja, im ersten Buch. Sie schreibt, du wirst mich füttern, wenn ich nichts essen kann und du wirst mich herumschieben, wenn ich nicht gehen kann und du wirst mich lieben, wenn ich es nicht mehr kann. Solche Dinge, wo man einfach denkt, wie geht das?
Ja, sie redet ja mit diesem Gnom und sie beschimpft ihn oder diskutiert mit dem und sie hat ja zu dem Zeitpunkt, wo sie das geschrieben hat, hat sie das ja nicht gewusst, was passieren wird. Zumindest hat man uns das so gesagt. Und ich habe überhaupt nicht verstehen können, wie das gerade zustande, also wie das passieren kann, dass man dann sowas schreibt.
Und im Nachhinein macht mich das sehr betroffen, weil die Diagnose von ihrer Erkrankung, die gab es damals noch nicht. Und die Wochen, in denen wir gesprochen haben über einen Text, in dem sie beschreibt, wie ein Gnom sie von innen her auffrisst und zur Strecke bringt, bis sie im Sarg liegt und da dann rausschaut, ich bin einfach nie auf die Idee gekommen, kein einziges Mal sie zu fragen, warum schreibst du das? Und irgendwie macht mich das betroffen. Ja, wir haben immer, unsere Gespräche waren immer technisch und handwerklich und nie habe ich gesagt, naja, ich habe ja gewusst, was sie gesagt hätte. Ja, weil sie hat ja immer gespürt, dass sie krank ist.
Das ist ja auch das, was sie mir im Gespräch immer wieder gesagt hat, dass sie früh sterben wird. Nicht nur, dass sie gesagt hat, dass sie früh sterben wird, da war von der Diagnose und von der Krankheit auch überhaupt keine Rede. Sie hat mir am Telefon immer gesagt, wir beide werden früh sterben, also auch ich. Sie hat immer auch von ihrem biologischen und von ihrem richtigen Alter gesprochen. Und das richtige Alter, ich habe mir es nicht gemerkt, aber das war jenseits der 70, hat sie immer gesagt.
Also für jemanden, der sie nicht kannt hat, klingt das nicht so, wie wenn sie das ernst gemeint hätte. Also das ist einfach unvorstellbar, finde ich, die Geschichte. Aber jeder, der sie kannt hat, hat gewusst, das war ernst gemeint. Sie hat gleich am Anfang, also nach ihrem Anfall, hat sie mir aus dem Krankenhaus ein paar Stunden später geschrieben, dass sie wahrscheinlich irgendwas im Kopf hat und sie klären aber erst ab. Und dass sie, wenn ihr irgendwas passiert, will, dass ich ihren Thomas heirate und ihr Kind adoptiere. Und ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt auch in einer Beziehung, also aus mehrerlei Gründen wäre das natürlich nicht gegangen. Und ihr Mann ist für mich halt natürlich, also natürlich ist der Mann einer Freundin für mich ein asexuelles Wesen, also es geht gar nicht. Aber sie hat 7 Monate lang, also während sie krank war, das immer wieder gesagt, ich habe halt ihr versprochen, dass ich natürlich die zwei, dass ich ihn und ihren Sohn mein Leben lang in meinem Herzen trage und dass ich versucht für die, dass ich für die da bin, aber dass er nicht mein Mann wird.
Die Betroffenheit über ihren gesundheitlichen Zustand auf diesen verschiedenen Stationen war aus meiner Sicht außergewöhnlich groß, weil es waren ja doch alle Stationen, wo das eigentlich normal ist, ja, dass die Menschen lebensbedrohlich erkrankt sind oder sterben werden. Aber trotzdem hat man immer das Gefühl gehabt, die Steffi ist für alle eine Ausnahmepersönlichkeit. Ja. Und das war sie auch. Sie war ein Ausnahmemensch.
Stefanie hat bis zuletzt 7 Monate lang die Tragweite ihrer Erkrankung sich nicht eingestehen wollen. Wir wissen nicht, ob sie sich das eingestanden hat. Ich sehe jetzt aus der Rückschau, wir hatten eine sehr schöne Zeit, eine sehr anstrengende, aber sehr schöne Zeit.
Und du hast ja vorhin gesagt, sie hat in der Klinik noch Texte geschrieben. Sind es die, die jetzt in Miserere sind, oder sind es noch andere?
Nein, also, das sind Kurztexte.
Noch kürzere?
Ja. Nur Kurztexte oder überhaupt nur Fragmente.
Mhm. Ja. Aber die habt ihr noch, also die hat Thomas noch.
Thomas hat alles aufgehoben. Gut. Ganze Kiste voll.
Unter die Erde. Ein Nachtschattengewächs im Uterus der Mutter habt ihr diagnostiziert, wie Befehlshaber vor die Geburtshöhle patrouilliert, seid mit euren verbrannten Zungen mir auf die Pelle gerückt, und als ich herniederfuhr, da blieb der Mutter nichts anderes übrig, als mich fallen zu lassen. Bringt sie unter die Erde, habt ihr einander befohlen und ein Loch ausgehoben. Lächerlich habt ihr mich gefunden und gehofft, dass mich nie jemand erfährt. Verkrümle dich unter die Ackerkrume, schleich dich, du Schlichte, habt ihr gerufen und meine Gruft zubetoniert. Wo ist das Mündel? Fragt die Mutter jetzt jede Mitternacht, die Stirn gegen das Firmament gestemmt. Dabei steht sie direkt über mir, der Dreckwürgerin, der Schlickschluckerin, die sich Stück für Stück in den Boden mampft, unfähig mit vollem Maul zu maulen und zu meutern. Ihr mauert. und habt über mir Häuser gepflanzt zum Zerstückeln. Ihr grast auf meinem Grab, weiß der Kuckuck, welchen Geiern ihr Raben mich zum Fraß vorwerft. Was wird mir vorgeworfen? Wann habt ihr den Frieden ausgestiftet? Wann die Freiheit eingefriedet? Verwerft euch, schießt den Vogel ab. Gekrochen sollt ihr gekommen, wenn die Erde bebt. Denn ihr zündelt mit dem Fegefeuer. Gebückt sei euer Gang über den Ganges. Denn ihr verzettelt euch mit dem von euch Angezetteltem. Verkriechen sollt ihr euch vor den von euch Vergraulten, bis euch eine räudige Reue überzieht wie Schimmelhaut. Bis ihr den Faden verliert, den ihr zieht, mit dem ihr mein Schweigen eingefädelt habt. Aus meiner Grabesstille wächst ein Schwelgen und jetzt treibe ich aus.
Oh, bitte erzähl das mit der Mathe-Schule.
Was habe ich genau erzählt?
Das sagt so viel über sie als Person.
Wenn sie ist dort gelegen, sterbenskrank. Und dann kommt halt die Schwester rein und ich sitze dort und bemühe mich nur, weil sie hat eben echt, das war ihre Anforderung, dass man halt wirklich nicht weint und nicht traurig ist. Und ich sitze halt dort und kämpfe. Dann kommt die Schwester rein und die Steffi so, psst, Julia. Hat dein Sohn schon die Mathe-Schularbeit gehabt? Zu der Schwester. Und sie so, na, ja, morgen. Ah, okay, ja, drücke ich die Daumen. Und hat die Deutschhausübung passt. Und hat einfach wirklich bei jeder Schwester so immer die reinkommen, alles ist diese gewusst. Themen abgefragt. Und so, ist die Katze wieder gesund? Weil die Katze nämlich von der, die hat ja was gehabt, die hat jetzt eine Medizin nehmen müssen und so. Und das war einfach so rührend.
Also da gibt es Anekdoten, die werden bleiben. Also Ärztinnen, die ihr dann gebeichtet haben, dass sie in den und den Oberarzt verliebt sind. Und die Steffi hat mit ihnen dann eine Strategie, mit einer hat sie eine Strategie entwickelt, wie man den auf sie aufmerksam machen kann. Dann haben sie sich also gemeinsam geschminkt und irgendwie und also die lustigsten Dinge. Und sie hatte auch eine sehr große Serie Zeichnungen. Sie hatte alle Leute gezeichnet im Krankenhaus, zu der Zeit, als das Schreiben nicht mehr funktionierte. Und da gibt es jetzt sehr schöne Zusammenstellungen an Porträtzeichnungen mit so einem Filzstift. Und sie war immer so begeistert. Also sie hat immer, wie schön kann man sein? Und ich habe mir gedacht, naja, so eine außergewöhnliche Erscheinung ist die und die Person nicht. Aber sie war hingerissen von diesen Leuten.
Also sie war so lange lebendig, also im Hospiz dann nicht mehr so, aber selbst da hat sie noch Sachen gezeichnet. Also als Familie den Thomas, sie und den Tizian. Also das ist ja echt sehr gut gelungen, ja.
Und dann hat sie nochmal alle ihre Kräfte mobilisiert und war mit dem Tizi spazieren und hat ganz klar mit ihm gesprochen über seine Schule, weil damals es war also in der vierten Volksschule und es war die Frage, in welche weiterführende Schule er kommt. Hat eben so ihm einfach noch schon echt so ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben und wirklich ganz, ganz viel mit ihm gesprochen. Und danach war sie eigentlich, also ich glaube, 4 Tage später ist sie gestorben.
Aus meiner Grabesstille wächst ein Schwelgen. Helena Adler. Feature von Sandra Hoffmann. Ton und Technik Andreas Völzing und John Krohl. Regie Nicole Paulsen. Redaktion Michael Lissek. Produktion Südwestrundfunk mit dem Österreichischen Rundfunk 2026.